Wenn du das sechste Gebot gehört oder gelesen hast jeweils, über das wir auch heute nachdenken, du sollst nicht töten. Ist dir da schon mal in den Sinn gekommen, zu fragen, warum eigentlich? Gott selbst tötet doch. Er lässt Menschen sterben. Und er hat auch für bestimmte Verbrechen sogar die Todesstrafe angeordnet. Gott hat seinem Volk nicht lange, nachdem er dieses Gebot gab, hat er ihm befohlen, Kriege zu führen und zu töten, tatsächlich zu töten. Und er hat auch erlaubt, dass wir zum Beispiel Tiere töten und sie dann aufessen. Also, warum dieses Verbot zu töten? Nun, eine erste Erklärung, dass Gott eben nicht jede Art von Töten verbietet in seinem Gebot, ist, dass im sechsten Gebot das hebräische Wort für Morden verwendet wird. Das ist ein Töten zum eigenen Vorteil. Jemanden beseitigen, wegtun aus meinem Leben, weil mir das Vorteile bringt. Gott verbietet diese Art von Töten, einen Menschen zu ermorden für meinen eigenen Vorteil. Und er gibt auch eine Begründung dazu. Und diese Begründung, die er gibt, die beantwortet eigentlich die Warum-Frage, falls du sie stellen möchtest. Warum dieses Gebot? Gott sagt im ersten Buch Mose Kapitel 9 zu Noah, nachdem er ihn gerettet hat, über die Flut hinweg getragen hat, da sagt er ihm in Genesis 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Also Todesstrafe. Noch vor dem Gesetz. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn, oder weil, nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Der Mensch ist nach dem Bilde Gottes gemacht. Darum ist es verboten, das Blut des Menschen zu vergießen, ihn zu töten, zu ermorden. Ein weiteres Warum. Warum hat Gott denn den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen? Warum? Um sich durch ihn zu verherrlichen und um das Leben in diese Welt zu bringen. Das ist das Gegenteil von Tod, der durch Mord zum Beispiel herbeigeführt wird. Gott hat den Menschen zu seinem Bild geschaffen, um sich zu verherrlichen und um das Leben in die Welt zu bringen. Der Auftrag an den Menschen, nachdem Gott ihn schuf, war, die Erde mit Leben zu füllen und dieses Leben zu bewahren. Das ist der Auftrag der Bewahrung des Lebens. Und der Christus, der Sohn Gottes, durch den alles geschaffen wurde, lesen wir im Johannesevangelium ganz am Anfang oder im Hebräerbrief, durch ihn wurde alles geschaffen. Er sagt, der Christus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Darum ist der Christus gekommen, damit wir das Leben haben und damit wir das Leben im Überfluss haben. Und diese Verheißung des Lebens, die hat Gott tatsächlich schon Adam gegeben. Sie ist nicht explizit oder buchstäblich so ausgesprochen oder aufgeschrieben am Anfang. Aber wir erkennen aus dem Zusammenhang des Briefes in den ersten Kapiteln der Genesis, des ersten Buches, erkennen wir das, dass Gott das verheißen hat. In der Mitte des Gartens in Eden hat Gott den Baum des Lebens gepflanzt. Davon sollten die Menschen das Leben haben. Und ebenso stand natürlich in diesem Garten auch ein Baum, der Berühmtheit erlangt hat, eine schlechte Berühmtheit. Der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der Baum, von dem Adam, als er durch den Satan versucht wurde, die Frucht nahm und dann aß. Und Gott sagte da ja zu Adam, von allen Bäumen des Gartens sollst du essen, aber nicht von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du nämlich davon isst, dann musst du sterben. Und was er nicht sagte, weil er es nicht extra sagen musste, weil es darin inbegriffen ist, ist, dass wenn Adam sich nicht versuchen lässt, von diesem Baum der Erkenntnis zu essen, dass er dann das Leben haben würde. Dass er eben nicht sterben, sondern leben würde. Also an Adams Treue oder Untreue, je nachdem, hing es, ob er lebt oder stirbt. Im Stand der Unschuld vor seinem Fall hatte Adam das überfließende Leben durch die Einheit mit seinem Gott, durch die Gemeinschaft mit ihm. Da hat er überfließendes Leben. Worüber sich die Theologen manchmal streiten, ist die Frage, ob Adam durch den bleibenden Gehorsam oder durch das Essen vom Baum des Lebens noch mehr Leben oder höheres Leben erhalten hätte. Und das können wir für jetzt auch einmal offen lassen, ob das so gewesen wäre. Ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass wir in Christus mehr bekommen haben, als Adam behalten hätte, wenn er gehorsam geblieben wäre. Aber Adam blieb nicht gehorsam. Aus diesem Grund hat Gott schon vor dem Fall den Erlöser Christus bestimmt. Wir haben heute Morgen das ja gehört, Gottes ewige Ratschlüsse, die wurden gefasst, bevor er die Welt geschaffen hat. Und auch bevor der Mensch in Sünde gefallen ist, hat Gott schon auch den Erlöser Christus bestimmt und einen Plan für ihn gehabt. Den Plan der Erlösung hatte er schon vorher. Und es ist interessant, Augustinus, er hat ja einmal ausgerufen, Felix culpa. Und diejenigen, die Lateinisch können, die verstehen, dass das so viel heißt wie glücklicher Sündenfall. Glücklicher Sündenfall. Und das klingt etwas paradox, oder nicht? Augustinus meinte natürlich nicht, dass der Sündenfall etwas Gutes an sich ist, sondern das Gute daran ist, dass es uns den Christus und sein Leben gebracht hat. Durch den Sündenfall, in den Adam gefallen ist, hat Gott den Christus, den Erlöser, gesandt. Und er hat uns das Leben im Überfluss gebracht. Aber durch die Sünde kam zunächst der Tod in die Welt. Und er ist nichts Gutes. Der Tod ist nichts Gutes. Es gibt solche, viele sogar, Beschwichtiger heutzutage, die sagen, ja, das ist etwas Gutes, das ist ein Übergang und so weiter. Und man hat so Euphemismen, das sind gute Worte für nicht so gute Dinge. Und da sagt man, ja, er ist hinübergeschlafen oder auch entschlafen und so weiter. He passed away im Englischen, er ist gegangen. Und damit deckt man eigentlich zu, was der Tod Schlimmes gebracht hat. Der Tod ist etwas Schreckliches, etwas Böses. Er ist die Strafe und der Fluch für den Menschen, der gesündigt hat. Das ist nichts Gutes. Der Tod zerstört das Leben. Der Tod macht Menschen unglücklich. Er reißt Liebende auseinander. Er bringt Verlust. Er bringt Traurigkeit. Oft auch Verzweiflung. Adam wurde betrogen. Der Satan hat ihm vorgegaukelt, dass das Kosten von dieser Frucht, der Erkenntnis von Gut und Böse, ihm das Leben bringen würde. Ein lebenswertes Leben. Erkennen, was Gut und Böse ist. Sein wie Gott. Und deshalb, weil der Adam betrogen wurde durch den Teufel, darum nennt Jesus den Satan nicht nur einen Lügner, sondern den Mörder von Anfang an. Er ist der Mörder von Anfang an. Er hat die ganze Menschheit in Adam ermordet. Er versprach das Leben, um den Tod zu bringen. Und schon im ersten Sohn Adams, in Kain, kam daraus dann sichtbare Frucht. Der Tod, der jetzt in der Menschheit war, ab dem Fall in die Sünde, der wirkte so, dass Kain zum ersten Mörder der Menschheit wurde. Der Satan hat durch die Sünde Eingang in die Herzen der Menschen gefunden, so dass sie von ihren Vätern nicht die Verheißung des Lebens erben, sondern den Tod. Buchstäblich und auch geistlich. Der Apostel Paulus schreibt darüber in Römer 5, Vers 12, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Und weil die Menschen sehen und erfahren, was der Tod mit ihnen macht und was er mit sich bringt, Krankheit, Elend, böse Absichten, Kriege, darum fürchten die Menschen den Tod zu Recht und sind deshalb, wie der Apostel weiterschreibt in Hebräer 2, Vers 15, durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen. Das ist die Folge des Sündenfalls und davon, dass der Tod in die Menschheit gekommen ist, sind die Menschen zunächst Knechte der Todesfurcht. Der Tod ist nicht gut und er bringt nichts Gutes. Er ist der große Feind der Schöpfung. Und darum verbietet uns Gott, den Tod von jemandem herbeizuführen. Und das bringt uns jetzt in ein Dilemma, nicht wahr? Jesus erklärte ja, dass wir nicht erst dann morden, wenn wir tatsächlich jemanden buchstäblich umbringen. Wir morden bereits, wenn wir eine böse Absicht gegen jemanden haben, sagt der Herr. Wenn wir ihn hassen, wenn wir ihn verurteilen, wenn wir ihm grollen, wenn wir ihm nicht vergeben, das zählt der Herr Jesus alles unter Mord, ist geistlicher Mord. Oder wie im Katechismus angeführt, wenn wir nicht das Leben des Nächsten mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, fördern und bewahren. Und diese Fähigkeit haben wir verloren, weil der Tod die allgegenwärtige Macht in der Welt und auch in der menschlichen Natur ist. Das ist ein großes Dilemma, nicht wahr? Wenn wir das so lassen, wenn das so bleibt. Und der Apostel Paulus spricht, ja, er ruft dieses Dilemma aus. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Der Leib des Todes, der durch die Sünde den Tod bringt und weiter vererbt. Wer wird mich davon retten? Und er gibt gleich die Antwort darauf. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Christus ist der Lebensgeber. Er gibt das Leben im Überfluss. Paulus erklärt im Römer 5, so in der zweiten Hälfte des Kapitels, dass so wie durch Adam der Tod zu allen Menschen kam, durch Christus das Leben kommt zu denen, die ihn glaubend aufnehmen. Christus ist das Leben, schon von aller Ewigkeit her. Der Apostel Johannes schreibt, alles wurde durch ihn und ohne ihn wurde auch nicht eines, was geworden ist. In ihm war das Leben. In Christus ist das Leben und durch ihn wurde und kommt das Leben. Er ist das Leben und er ist der Schöpfer und Erhalter allen Lebens. Hebräer 1, ganz am Anfang, heißt es, durch ihn hat Gott auch die Welten gemacht. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt oder erhält oder bewahrt. Das ist Christus. Jesus hat diese Macht uns bewiesen, als er in Menschengestalt auf dieser Erde lebte, hat er das bewiesen, indem er drei Tote auferweckte. Die Tochter des Jairus, einen jungen Mann und Lazarus. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er ist das Leben. Er sagt auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben. Und Johannes ist der Apostel, der diese Tatsache ständig wiederholt. In seinem Evangelium, in seinen Briefen, bis in die Offenbarung hinein. Und er schreibt in seinem ersten Brief, dass dass Christus eben das Leben ist, dass dies der Kern seiner Botschaft ist. Er schreibt am Ende als Zusammenfassung in seinem Evangelium, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen und was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben, vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigten wir auch euch. Ich habe es falsch gesagt, es steht nicht am Ende des Johannesevangeliums, sondern am Anfang seines ersten Briefes. Auf das andere kommen wir noch. Die Apostel verkündigen uns das Leben und das ist Christus. Das ist die Botschaft der Apostel überhaupt. Wir könnten unzählige ihrer Aussagen anführen. Wir haben, nachdem Christus offenbart wurde, und zwei mögliche Stellungen, in denen wir sein können. Entweder wir sind in Adam oder wir sind in Christus. Entweder wir sind im Tod oder wir sind im Leben. Durch die Abstammung von Adam, der das Haupt der ganzen Menschheit ist, Tod. Durch das Vereintsein mit Christus, der das Haupt der neuen Menschheit ist, lebendig. Von Geburt an sind wir in Adam. Wir sind seine Nachkommen, seine natürlichen Nachkommen, und wir erben den Tod. Und wenn sich daran nichts ändert, dann sterben wir in unserer Sünde. Wir bleiben im Tod und wir sterben in unserer Sünde. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, verbreiten wir den Tod. Das ist unsere Natur. Die kann nichts anderes tun. Sie ist tot und sie verbreitet und vererbt den Tod. Solange wir hier leben. Und dafür werden wir am Ende von Gott verurteilt und gerichtet werden. Aber Jesus ist gekommen, um uns eben davor zu retten, um uns das Leben zu geben. Wie er gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das Leben im Überfluss zu haben, was heißt das? Das heißt unter anderem auch, dass es von uns weitergeht. Wir geben es weiter, wenn wir das Leben nicht nur für uns selbst haben, sondern im Überfluss, wenn es überfließt, dann geht es weiter zu anderen. Wir können wie Christus zu Lebensgebern werden. Jesus lädt zu sich ein und er spricht, wer an mich glaubt, aus seinem Leib werden, so wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn er hier sagt, wie die Schrift gesagt hat, das zitiert er aus dem Alten Testament. Zum Beispiel aus dem Propheten Jesaja. Da heißt es, auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis. Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was gar kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. Und Jesus sagt, leben im Überfluss, so dass es von euch aus weitergeht. Und hier in diesem Abschnitt aus Jesaja, da lesen wir auch eine Antwort auf eine Frage, die wir uns auch stellen sollten. Wie können wir dahin kommen, dass wir nicht in Adam im Tod bleiben, sondern in Christus das Leben haben? Wie können wir dahin kommen? Die meisten von euch wissen das. Jesaja sagt, und Jesus zitiert das dann, er sagt, kommt, kommt zu mir. Wer zu mir kommt, wird das Leben im Überfluss haben. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir kommen zu ihm, indem wir glauben. Und so hat Johannes über den Zweck seiner Berichte eben geschrieben. Am Ende des Johannesevangeliums, da lesen wir diese Berichte. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Kommt und ihr werdet leben. Das ist das Leben. Wer an Jesus glaubt, das heißt, wer glaubt, dass er der Christus ist, der Herr des Lebens, der Schöpfer des Lebens, ja, das Leben selbst. Und wer glaubt, dass er für ihn den Tod überwunden hat, indem er stellvertretend für ihn den Tod des Sünders gestorben ist, wer das glaubt, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Glaubst du das? Hast du das Leben? Es gibt nichts Wichtigeres, dass wir wissen müssen, ob wir das Leben in Christus haben. Und wenn wir ihm glauben, zu ihm kommen, dann haben wir es sogar im Überfluss. Dann bist du gerufen. Wenn du das hast, bist du gerufen und du bist auch befähigt, das sechste Gebot zu halten, indem du dein Leben und das von anderen bewahrst und förderst. Wenn du in Christus bist, dann wird das unweigerlich durch dein Leben geschehen, ob du das immer merkst oder nicht. Wenn du an ihn glaubst, dann werden von dir aus Ströme lebendigen Wassers fließen. Die siehst du nicht, aber die sind da und die fließen. Das hat er versprochen. Und das geschieht aber immer noch nicht automatisch. Nicht so automatisch, wie der Tod von uns auf unsere Nachkommen weitergeht, übergeht. Das heißt, es geschieht nicht, indem du am Morgen einfach in deinem Bett liegen bleibst und nichts tust. Dann geht das Leben nicht weiter zu den anderen. Das Leben aus dem Glauben ist eine aktive, eine tätige Sache. Das lehrt uns das Neue Testament. Das Neue Testament, das uns lehrt, dass wir allein durch den Glauben das Leben bekommen, das lehrt uns auch, dass der Glaube eine aktive, tätige Sache ist. Der wahre Glaube ist durch die Liebe tätig. Galater 5, Vers 13. Und Jakobus, der schreibt ganz klar: Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Er tut nichts Gutes. Er glaubt, aber er tut nichts Gutes. Kann etwa dieser Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Da haben wir wieder Tod oder Leben. Der Glaube, der nicht in der Liebe tätig ist, der ist tot. Der bringt kein Leben zu den anderen Menschen. Auch Johannes, der ebenso oft wiederholte, dass wir durch den Glauben das Leben haben, er schreibt in 1. Johannes 3, Verse 23 und 18. Ich habe diese Reihenfolge umgekehrt. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Und dann sagt er auch, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Nicht morden, sondern das Leben bewahren und fördern. Das heißt, zu lieben. Leben bewahren und fördern, das tun wir, indem wir lieben. Das ist eine ganz praktische Sache, die Liebe. Das ist nicht ein Gefühl. Der Katechismus weist uns zuerst darauf hin, dass wir auch unser eigenes Leben nicht verderben, sondern bewahren und fördern sollen. Also wir sollen in einem gewissen guten Sinne sollen wir uns selbst lieben, indem wir eben das eigene Leben bewahren und fördern. Und wie tun wir das? Nicht indem wir vor den Spiegel stehen und sagen, du bist gut, du bist wertvoll und so weiter. Nein, sondern es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir uns daran erinnern, dass Christus unser Lebensgeber ist. Wenn wir unser Leben bewahren und fördern wollen, dann müssen wir mit Christus verbunden sein und bleiben. Dadurch fördern und bewahren wir unser eigenes Leben. Allem voran das geistliche Leben. Durch die Gemeinschaft mit ihm, durch das Essen seines Wortes des Lebens. Sein Wort ist das Wort des Lebens, das sollen wir essen. Und durch die Sakramente, durch die Gemeinschaft der Heiligen, indem wir all das pflegen, bleiben wir mit Christus verbunden. In einer Weise, die auch die Frucht des Geistes hervorbringt. Jesus sagt, wer in mir bleibt, wird viel Frucht bringen. Johannes 15, Vers 5. Und diese Frucht ist das, was nicht wir, sondern der Heilige Geist bewirkt und wachsen lässt. Und es ist das, was überfließt, so dass dann das Leben, das wir haben, zu den anderen übergeht. Die Frucht der Liebe, der Freude, des Friedens, der Langmut, der Freundlichkeit, der Güte, Sanftmut, Enthaltsamkeit, Galater 5, 22. Das sind nicht nur sehr angenehme Dinge, die anderen Menschen wohltun, sie sind auch lebensfördernd. Diese Dinge fördern das Leben bei uns und anderen. Sie sind Zeugnisse des Wirkens des Herrn in unserem Leben, die dazu führen können, dass jemand Christus das Leben annimmt. Lasst uns deshalb den Herrn bitten, dass er uns so auf diese Weise ein Wohlgeruch Christi, ein Geruch des Lebens zum Leben sein lässt. Amen.